Na, wie war die Nacht? Tja, eine Frage, mit der sich frischgebackene Eltern seit der Geburt oft ganz neu konfrontiert sehen. Im Vergleich zu den früheren, vielleicht freiwillig durchzechten Nächten eines wilden Partys. Du lachst schon. Es war einmal. Plötzlich, wenn man nicht mehr allzu viel davon hat oder immer mehr fremdbestimmt wird, sowohl am Tage als auch in der Nacht, wird einem bewusst, wie wichtig diese ist. Für alles. Für sich, für die Partnerschaft und natürlich auch fürs Kind. Schlaft euch nochmal so richtig aus. Toller Tipp. Diesen haben viele Eltern in der Schwangerschaft bekommen. Aber was das wirklich bedeutet und dass das ja nun mal gar nicht so geht, wissen wir alle spätestens dann. Eins war Nina Weingarten ganz schnell klar. Schlaf ist ihr wichtig. Und ohne diesen kann sie nicht funktionieren. Weder für sich noch für ihr Baby oder ihre Beziehung, ihren Job, ihre Freizeitgestaltung. Deswegen beschäftigte sie sich von Beginn an vielleicht etwas mehr damit als andere. Denn sie sagt, der gesunde Egoismus, durchschlafen zu wollen, ist am Ende auch gut fürs Kind. Logisch. Das Ergebnis? Eine Ausbildung zur zertifizierten Schlafberaterin für Kleinkinder von 0 bis 2. Heißt nicht, dass jetzt alle Hörerinnen, die ja, ältere Kinder haben, direkt abschalten sollten. Im Gegenteil. Denn nach x Schlafberatungen kann Nina nicht nur denen ausreichend Tipps geben, die noch mittendrin stecken, sondern hat auch etliche Einblicke in die Schlaf- und Kinderzimmer ihrer Kundinnen bekommen. Und das wollen wir doch mal genauer wissen. Womit hängt Schlafmangel eigentlich zusammen? Und vor allem, wozu kann er führen? Welche Härtefälle hat Nina betreut und welche Beziehungsdramen beobachtet? Also, seid gespannt, wie Nina ganz schnell und mit einem Baby so gut schlief, dass auch Baby Nummer 2 nicht lange auf sich warten ließ, aber auch, wie Baby Nummer 2 nochmal alles verändern kann. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt Nina Weingarten.
Cool, was ist halt eine geile Intro gewesen, Nora, das war ja so passend.
Ja, ich bin gespannt, was wir alles aus dir rauskitzeln können. Nicht nur über dich und deinen Schlaf und deine Kinderzimmer-Geschichten, sondern eben auch das, was du alles so erlebt hast. Mhm. Jetzt mal ehrlich, Nina.
Ja.
Welche Schuld tragen die Eltern vielleicht doch selbst daran, wenn ein Baby nicht schlafen möchte?
Ja, das ist ja direkt mal eine, ich sag mal, direkt eine gute Frage zum Start, ne? Also, was ich glaube, also ich habe ja über 2000 Beratungen schon gemacht in meinem Babyschlaf-Beratungsleben.
Ja.
Und ich sag mal, die größte Herausforderung ist, dass viele Eltern zu schnell reagieren. Weißt du, das Baby hebt nur ein Ärmchen und dann rennst du direkt.
Ja.
Das Ding ist, dass es vielleicht das Ärmchen hebt, dass man erstmal beobachtet, vielleicht dreht es sich nochmal. Aber wenn du direkt rettest, das Baby, dann hat das überhaupt gar keine Strategie oder erlernt gar keine Strategie, vielleicht ein bisschen mit sich selber klarzukommen. Weil man fühlt sich direkt als schlechte Mutter, wenn das Baby sich bewegt oder quengelt. Ich rede ja gar nicht von schreien lassen, aber das ist mal quengeln lassen. Und da glaube ich, dass man sehr, sehr schnell eingreift. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Viele Eltern sagen, boah, allein der Tipp und die Wachphasen und der Tipp, nicht sofort einzugreifen, hätte schon super viel verändert.
Und was meinst du, woran liegt das? Ist das dann vor allem beim ersten Kind so, weil man noch unsicher ist? Oder passiert das auch Eltern, die schon 1, 2, 3 Kinder haben?
Also ich würde sagen, tendenziell eher beim ersten Kind. Beim zweiten Kind sind eigentlich alle schon so ein bisschen entspannter. Und zum Beispiel auch bei Zwillingen. Ich berate voll gerne Zwillinge, weil da geht es ja auch gar nicht anders. Ne, du hast 2 Kinder, einer muss immer eher mal warten. Ja. Bei denen ist es eigentlich einfach, die zu beraten. Genau, ich glaube, das liegt einfach daran, dass, ja, so wie unsere Generation eben ist, einfach, wir wollen natürlich, also will jeder die perfekte Mama sein und alles richtig machen. Das ist ja auch gut so. Aber manchmal reagiert man einfach viel, viel, viel zu schnell. Und wenn man den Perspektivwechsel betrachtet und denkt, okay, ich gebe dem Baby aber die Möglichkeit, irgendwie mit sich klarzukommen und der Welt. Ein bisschen. Nur, ne? Ja, wenn man den Perspektivwechsel einnimmt, dann sieht es schon anders aus.
Mhm. Wie war es denn bei dir selber? Also ich habe schon erzählt, du hast 2 Kinder. Ja. Die sind im Übrigen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, auch nah beieinander. Ne? Ich glaube, 15 Monate sind dazwischen.
15 Monate, ja.
Ja, wow.
Da sagt auch jeder so, ach du Schande. Und das ist auch Ach du Schande, definitiv. Aber im Grunde genommen ist auch 2 Jahre Ach du Schande oder 2,5 Jahre. Ich denke immer, die sind zwar nah aneinander, dafür haben die aber relativ gleiche Bedürfnisse. Ist genauso anstrengend, wie wenn das 2 oder 3 Jahre entfernt ist. Also jedes zweite Kind ist meines Erachtens meistens eine anstrengende Sache. Wobei, ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht.
Ja.
Das muss ich noch kurz erzählen. Ich habe nämlich gefragt, weil die meisten sagen ja, das zweite würde mitlaufen. Bei mir ist es halt gar nicht mitgelaufen. Ja. Und habe ich mich gefragt, ist das eigentlich bei allen so? Und dann kam tatsächlich raus, 30%, also ich habe über 30.000 Follower, es haben so um die 1.000 mitgemacht, 30% der Kinder laufen mit, aber 70% nicht. Also,
ja. Ne. Das finde ich auch mal so eine spannende Frage, ne? Weil auf der einen Seite ja, kenne ich die Aussage auch, bei zweiten, dritten, vierten Kindern, die laufen so mit. Im Grunde will man das ja aber auch gar nicht. Ne? Also eigentlich will man noch nicht, dass ein Kind einfach so mitläuft. Es soll ja wirklich jedes Kind sein kleines Individuum werden und nicht einfach so easy peasy mitlaufen.
Na, das also kann ich nicht unterschreiben. Ich hätte gern gehabt, dass er mitläuft.
So ein kleiner Lemming.
Ja, nein, da hast du natürlich schon recht, aber im Sinne von, dass der unkompliziert halt ist.
Ja, das wäre natürlich am allerschönsten. Funktionierende so. Kinder. Okay, also deine Tochter, die zuerst geborene, die hat die gut geschlafen, schlecht geschlafen? Hast du dich mit dem Thema schon vorher auseinandergesetzt oder erst, als sie dann auf der Welt war?
Die ist super unkompliziert vom Typ einfach. Also vorher habe ich mich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Da dachte ich auch immer, Kinder schlafen, wenn sie schlafen müssen halt. Also absolut größter Mythos, das stimmt einfach nicht. Ja. Genau. Und dann, die kam, die ist ein ganz, ganz unkomplizierter Typ. Ich habe die auch mit Flasche im Bett einschlafen lassen. Ich habe so gemischt zwischen Stillen und Flasche, weil ich einfach direkt unabhängig sein wollte. Und das war eigentlich ganz entspannt. Und alle haben mich immer gefragt, wie machst du das? Ach ja, dann war es auch so, dass ich sie immer auf den Bauch gelegt habe, ohne zu wissen, dass man am Anfang, soll man die Kinder ja nicht, soll man die auf dem Rücken legen in einem ganz leeren Bett. Ich hatte aber das Gefühl, die entspannt sich dann durch den Mororeflex. Die hatte den voll krass, habe ich sie auch mal auf den Bauch gelegt. Dadurch konnte sie den nicht so machen. Und ich habe ihr und mir vertraut, dass das okay ist, sie am Bauch zu legen. Und mich haben dann immer alle gefragt, so wie machst du das? Und habe ich gesagt, guck mal, leg die doch mal auf den Bauch. Und kein anderes Kind so hat das akzeptiert. So, ne? Das war nur mal zum Beispiel. Und aber es haben mich trotzdem immer viele gefragt, weil die hat relativ schnell durchgeschlafen. Meine Freundinnen waren mal hier in Monat 2, glaube ich, oder 3. Und sollten hier aufpassen, weil Sebi und ich im Zirkus waren. Und die meinten, krass. Wir hatten gar nichts zu tun. Wir haben immer mal geguckt, ob sie noch lebt, so ungefähr.
Ja.
Ja, also die hat von Anfang an wirklich, die war ein sehr unkompliziertes Baby. Ja.
Also das heißt, das war da nicht der Grund. Du noch gar nicht so nach Strategie richten oder sowas. Nee. Das war noch alles Intuition.
Voll. Dann hat mir eine Bekannte gesagt, hier, du musst eine Struktur im Tag haben. Da habe ich noch so gedacht, was für Struktur, die soll in mein Leben kommen, das Baby. Ja. Mhm. Bei ihr funktionierte das auch.
Ja, wenn ihr jetzt mit dem heutigen Wissen, ne, rückblickend, das beurteilen müsstest, ist das, gibt es auch sowas wie Glück oder ist es dann doch so gewesen, dass du einfach die richtigen Punkte zur richtigen Zeit gemacht hast und es einfach zu deinem Leben passte und dann dementsprechend deine Tochter auch beruhigt schlafen konnte?
Ja, schon Glück, dass sie ein unkomplizierter Typ ist, aber ich habe von der Intuition das auch wirklich so gemacht, also ich war oft meine Oma besuchen und die hat zum Beispiel immer gesagt, komm, jetzt leg das Kind doch mal ins Schlafzimmer, dann können wir mal in Ruhe quatschen und so. Ich habe das von Anfang an, habe ich die relativ selbstständig immer, also ohne es zu wissen, aber einschlafen lassen. Das war, ich weiß nicht, es war irgendwie aus dem Gefühl.
Also ist das schon so ein Kernpunkt, dass die Kinder lernen müssen, nicht nur geschunkelt einzuschlafen, sondern eben auch alleine, für den Fall, dass sie aufwachen, dass sie auch wieder selber in den Schlaf finden, ne?
Ja, alleine, also dass sie selbstständig einschlafen. Man kann theoretisch ja auch im Raum sein. Es geht nur darum, es gibt so einen Spruch, so wie die Kinder einschlafen, so schlafen sie weiter. So, im Grunde genommen, wenn die stillend einschlafen, werden wach, sagen sie, das ist die Brust und müssen dann stillend weiterschlafen. Nur 20% der Babys, denen ist das egal, wie die einschlafen. Die schlafen immer weiter. Ah, ja. Genau, und deswegen zumindest, dass man dem Baby das beibringt. Du kannst dich ja den ganzen Tag stillend einschlafen lassen, aber abends selbstständig, das würde schon reichen.
Ah, okay, also die können unterscheiden über den Tag.
Ja,
voll. Die wissen dann, okay, heute ist es, also mittags ist es so und abends ist es aber anders.
Ja, das ist einfach eine Fähigkeit, die erlernen. Das ist ein Skill. Ein Skill neben am stillen Einschlafen, auf dem Arm oder am Petsyball einschlafen, ist das ein Skill, selbstständig einzuschlafen.
Okay. Werbung. Wusstet ihr, dass sich Babys zweimal so viel im Schlaf bewegen wie Erwachsene? Und das ist auch gut so, denn während sie im Traum herumrollen und strampeln, macht ihr Gehirn riesige Entwicklungsschritte. Umso wichtiger also, dass der wertvolle Schlaf nicht durch eine auslaufende oder verrutschte Windel gestört wird. Die Pampers Baby Dry Windeln bieten deshalb bis zu 100% Auslaufschutz über die ganze Nacht, egal wie viel sich dein Baby bewegt. Und das Stopp- und Schutztäschchen bietet sogar noch einen extra Auslaufschutz am Rücken. Damit sind unschöne Überraschungen beim Aufwachen passé. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. So, dann bekommst du also Kind Nummer 2, weil das erste ein Trickbaby ist und sagt, hey, es ist doch alles easy peasy. Und dann ändert sich da deine ganze Welt oder hast du da schon vorher, vor Geburt mit Zettel und akribisch dir eine Notiz gemacht, wie dein Tag strukturiert sein soll?
Ja, also das ist eine gute Frage. Da hatte ich ja dann schon die Ausbildung gemacht. Also ich habe die gemacht, als Baby Nummer 2 im Bauch war.
Ja.
Und tendenziell war ich, glaube ich, überstrukturiert bei dem. Ist halt auch nicht gut, ne? Also zu krass auf die Wachphasen und auf alles geachtet. Ich wollte unbedingt, dass er selbstständig einschläft, weil ich ja das ganze Wissen hatte. Also wahrscheinlich war das ein bisschen zu überambitioniert. Habe ich auch viele Beratungen, die sehr perfektionistisch sind, die lieben Strukturen, die sind auch oft sehr über. Die fragen mich so, Nina, eine Wachphase von 2,5 besser oder 2 Stunden 40?
Ja, okay.
Also halt sehr genau, ne? Da würde ich auch immer jetzt mit dem Wissen sagen, so, ist wurscht. Also so auf die Minute kommt es jetzt nicht an.
Ja, aber das heißt, sozusagen angefangen hast du eigentlich gar nicht aus der eigenen Not heraus, weil Baby Nummer 1 schlief ja gut, sondern eigentlich so, hey, es läuft so gut, das kann ich doch mal gut weitergeben. Und das ist ja offensichtlich auch bei jeder zweiten Mutter oder wahrscheinlich noch häufiger ein wirklicher Need, dass man einfach, dass die Kinder nicht so schlafen, wie man sich selber auch seine Ruhe braucht. Ne?
Ja, voll, genau so war es, ja. Gott sei Dank hatte ich das Wissen bei Baby Nummer 2 dann.
Und wann würdest du sagen, hast du Baby Nummer 2 unter Kontrolle bekommen?
Ja, das war wirklich schwer. Also so mit Monat 6, 7 würde ich sagen.
Okay.
Und vorher war es wirklich schwer. Und das Krasse ist auch dabei gewesen, dadurch, dass die Toni so klein war, hatte ich wirklich wenig Geduld auch für den. Das heißt, ich war überambitioniert. Ich war super schnell frustriert und ich habe ganz oft den Sebi geholt und habe gesagt, so, ich kann nicht mehr, ich schmeiß den gleich aus dem Fenster, mach du weiter. Also und das Verrückte oder eigentlich das Logischste, die logische Konsequenz ist, die beiden haben eine mega krasse Bindung.
Ja.
Dadurch, dass ich in den ganz schweren Situationen, wo eigentlich wir Mütter oft in den ganz schweren Situationen das eigentlich eher machen, habe ich gesagt, ich schaff's nicht mehr, ich raste gleich aus. Und dann hat er in den schwierigen Situationen ihn eigentlich genommen. Und die haben wirklich eine sehr, sehr innige Bindung jetzt.
Naja, süß auch irgendwie.
Ja.
Aber wie hast du dich gefühlt dabei? Also war das für dich okay, weil du kennst sie vom Typ oder keine Ahnung? Oder hast du auch gedacht, scheiße, irgendwie jetzt versage ich hier in der Profession, die ich eigentlich weitergeben will?
Das habe ich irgendwie nie gedacht. Es ging ja schon weiter. Es ging einfach nur langsam bei dem. Und man musste sehr geduldig sein. Aber an sich das habe ich jetzt nicht gedacht. Mir war klar, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Mir war klar, der wird das lernen. Das ist keine Frage bei mir gewesen. Die Frage ist halt, wie schnell, mit welcher Geduld und düdüdü. Aber dass der es lernt, stand für mich außer Frage.
Ich glaube, da hast du auch wahrscheinlich hohe Ansprüche, weil wenn du jetzt sagst, ja, es hat jetzt 6, 7 Monate gedauert, da würden ja andere sich ein Bein für ausreißen, weil die einfach noch Ewigkeiten später und auch noch mit, weiß ich nicht, über 2 immer noch Probleme haben.
Voll.
Von daher hast du, glaube ich, auch ein hohes Level an Anspruch sozusagen dann da gehabt. Ne?
Voll. Und unter Kontrolle, was heißt das? Der ist selbstständig eingeschlafen und hat halt durchgeschlafen in dem Alter dann. Ne? Das hier heißt das ja dann bei mir zumindest, muss ja nicht bei jedem so sein, aber heißt dann bei mir unter Kontrolle haben, ja.
Was sind denn so von den Kunden, die zu dir kommen, oder ich sage es immer Kundinnen, aber es sind ja wahrscheinlich größtenteils die Frauen, die kommen, ne?
100%.
100%, krass. Darüber müssen wir gleich auch nochmal reden. Aber was ist so das größte Problem der Mütter, die kommen? Ist es das Einschlafen, ist es das Durchschlafen oder sind es die Schläfchen am Tag? Was würdest du sagen, ist da so das was einem die meisten beschäftigt?
Es kommt voll aufs Alter an, würde ich sagen. Es ist wirklich altersabhängig. Also bei den kleinen Babys, wenn man so sagt, so, weiß ich nicht, ab 5, 6 Monate sind es die Tagschläfchen, die oft eben nur 30 Minuten sind. Und dann hat man ja null Möglichkeit, sich selbst zu entspannen. Oft versuchst du, die 30 Minuten in Schlaf zu bringen, dafür, dass sie 30 Minuten schlafen. Und ist man es selber sehr relativ genervt. Ich finde, in den ersten Monaten kommen noch wenig wegen dem Abend, obwohl die da 2 Stunden neben liegen und machen und tun. Aber da kommen eigentlich wenig. Also der größte Pain, so, und der Pain später kommt ja oft mit Monat 12, wo die Mütter wieder arbeiten gehen müssen und merken, ach du Schande, ich kann ja jetzt nicht mehr 3-mal nachts aufwachen und ewig lang in Schlaf wiegen. Und auch die Einschlafbegleitung, die ist ja schön, wenn die aber auch irgendwann mal ein Ende hat. Aber wenn du nie weißt, dauert es heute eine halbe Stunde, dauert es 2 Stunden, lege ich mich dazu, bleibe ich da liegen, oft so mit einem Jahr merkt man so, da merken die Mamas selber so, ich schaff das einfach nicht mehr.
Ja, stimmt, das ist so ein Knackpunkt, diese 12 Monate und dann zurück in den Job.
Ja.
Würdest du sagen, dass Geschwisterkinder auch immer noch so ein Faktor sind? Also sowohl, dass auf einmal das erste nicht mehr gut schläft, weil es vielleicht diesen Umbruch eines Geschwisterchens irgendwie nicht so ganz verkraftet oder das ist ja auch immer ein einschneidendes Erlebnis. Oder weil vielleicht auch die eigenen Kapazitäten der Eltern andere sind, wenn man auf einmal 2 Kinder hat. Kannst du das irgendwie reproduzieren?
Ja, also ich glaube 2 Dinge, die da mit reinspielen. Also erstens glaube ich, also würde ich jedem raten, der ein 2. Kind im Bauch hat, macht eine Babyschlafberatung für den 1. Das ist schon mal das allererste, was ich sagen muss. Wenn der 1. noch nicht gut schläft und ihr habt Baby Nummer 2, das ist 2 schlecht schlafende Babys, da kannst du dir die Kugel geben. Mhm. Das würde ich immer sagen. Und was das Problem oder die Herausforderung bei 2 Babys ist, bei dem 2. Baby wirst du so handeln, da wirst du noch schneller handeln. Weil du willst natürlich nicht, dass das 1. Baby wach wird.
Ja.
Das heißt, du wirst direkt immer alles unterbinden. Und das ist wiederum das, was wir am Anfang gesagt haben. Beim Baby Nummer 2 machen viele gar nicht, haben viele, wie du gesagt hast, erstens die Geduld nicht. Und zweitens wollen sie es halt schnell kappen quasi.
Ja. Jetzt bist du ja Babyschlafberaterin für 0 bis 2 Jahre. Oft haben die Kinder ja einen größeren Abstand auch. Kann man dann auch eine Beratung machen für ältere Kinder? Das geht noch?
Ja, auf jeden Fall.
Also, nee,
auf gar keinen Fall. Ich mache auch Beratung 3, 4, 5 Jahre, nur ich habe keinen Kurs dafür, sondern ich mache das 1:1. Und warum? Weil, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Warte. Weil umso älter die Babys werden, umso weniger liegt es an den Babys, if you know what I mean.
Ja, okay. Das schließt ja sozusagen wieder zu meiner Eingangsfrage. Woran sind vielleicht doch auch die Eltern schuld? Oder gibt es noch andere Faktoren?
Ja, also bei den älteren Babys ist es halt ganz oft so, dass die Eltern schwimmen und wissen nicht genau, was sie tun müssen, aber erwarten so gesehen, dass das Baby weiß, was es tut. Also da muss man die Eltern erstmal was ich tue, ist, ich bespreche mit den Eltern. Was wollt ihr wirklich? So, nur weil außen irgendwer sagt, mit 5 Jahren schläft man nicht mehr im Elternbett, das müsst ihr ja entscheiden. Nicht, weil das irgendwer sagt. Also, was willst du? So, das wäre schon mal erster Schritt. Und dann, willst du das wirklich? Und wenn ja, dann musst du das kommunizieren mit deinem Kind und dann durchziehen. Das sind die wichtigsten Schritte und das ist eigentlich eher Elterncoaching. Und deswegen habe ich nachher noch die Spiritual Life Coach Ausbildung hier bei Laura Seiler gemacht, weil ich mir dachte, ich muss noch besser an die Eltern quasi drankommen, an deren Inneres. Warum machen sie bestimmte Dinge? Und wie kann man klar machen, warum die Eltern das machen? Und wenn die verstehen und bewusst werden, ich mache das, weil so und so, dann kann man es auch einfacher ändern. Aber bei den älteren Kindern auf jeden Fall die Schritte sind, sich selbst klar zu machen, mit dem Kind 100% kommunizieren, dass das in jeder Situation weiß, was die Eltern machen. Also was machen die, wenn ich nachts aufstehe? Was machen die, wenn ich nachts schreie? Was machen die, wenn ich nach einer Milch rufe? Dass das Baby oder Kleinkind genau weiß. Und drittens, dass die Eltern das durchziehen. Weil sonst hast du einen Casino-Effekt. Auch interessant. Casino, würdest du ins Casino gehen, wenn du wüsstest, da kommt kein Geld?
Sehr interessant. Nein,
würdest du doch nicht gehen? Ja. Wir wissen aber so, manchmal könnte was rausspringen. Also logischerweise gehen wir ins Casino. Same, same. Wenn du 100% weißt, du kriegst keine Milch, ja, dann ist es nach 3 bis 5 Nächten gut. Aber wenn da mal eine Milch rauskommen springen würde bei Abend Nummer 4 und du weißt das als Kind, ja, dann logischerweise machst du weiter. Ist doch klar. Und das ist dieser typische Casino-Effekt.
Ja. Nina, das eröffnet jetzt ja nochmal ganz andere Pforten, weil jetzt sind wir gefühlt nicht mehr nur im Kinderzimmer, am Babybett sozusagen, sondern wir sind auch irgendwie im Schlafzimmer der Eltern, in Anführungsstrichen, also wenn ihr den übertragenen Bruch merkt. Das heißt, also da in einer Beziehung, jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt eine intakte Beziehung mit 2 Personen, die müssen sich ja erstmal total einig sein wahrscheinlich.
Aber wäre am besten.
Aber wenn ich dann schon höre, dass eigentlich 100% derer, die sich bei dir melden, die Frauen sind, gut, kann man natürlich mehrere Gründe ausfindig machen. Vielleicht sind die Männer auch am Ende, aber die Frau greift dann sozusagen zum Telefonhörer oder kontaktiert dich. Aber was würdest du sagen, ist so, also wie ist die Quote, wer ist dafür zu Hause zuständig?
Also, ich würde sagen, 80% sind Frauen.
Ja.
Und ich würde sagen, so in 20, es ist wirklich aber nur jetzt vom Gefühl her, in 20% sind die Männer auch schon richtig gut mit eingespannt. Wobei man da auch sagen muss, meistens bei zwei Kindern. Und wobei man da auch sagen muss, meistens bringt der Vater das ältere Kind dann ins Bett und die Mama das jüngere Kind. Das ist oft ein Fall, wo die Väter mit eingespannt sind. Ja, im Grunde genommen echt oft sind es nur die Mütter. Aber das sind nicht die Väter schuld in dem Sinne. In den meisten Fällen hat das nichts mit den Vätern zu tun, sondern die Mamas, die trauen ihren Jungs oder ihren Männern, trauen einfach auch gar nicht zu. Ich muss so viel Arbeit leisten, zu sagen, so, ihr wechselt euch ab, dann geh halt spazieren. Weil ganz viele Eltern oder Mütter wollen jetzt einspringen, weil sie sagen, ja, bei mir funktioniert es aber auch schneller. Ja, und dann sage ich, ja, aber auch logisch, du übst ja auch schon seit 16 Monaten.
Ja, also ich überlege gerade, ich versuche mich gerade reinzudenken. Also es beginnt ja leider damit, dass man schon das Stillen nicht so richtig abgeben kann, wenn man denn voll stillt. Also klar, man kann abpumpen und über die Flasche das machen. Wir haben es auch so ähnlich gemacht. Ich glaube, bei dir war das ja auch so, ne? Dass man so ein bisschen der Frau schon gleich die Freiheiten zurückgibt. Aber wenn aus irgendwelchen Gründen das nicht klappt, weil das Kind, da gibt es ja oft die nächsten Komplikationen, nicht jedes Kind nimmt sofort die Flasche und so weiter und so fort, dann hat man sich ja natürlich automatisch schon mal an das Kind gebunden, wenn das Stillen beim Zu-Bett-Bringen ein großer Faktor ist.
Na klar, wer sagt denn, dass du jedes Mal in den Schlaf stillen musst. Vielleicht kannst du dem Vater abends das Kind ja auch geben und der bringt es in der Trage zum Schlafen. Der kann auch seine eigene Strategie haben oder auch einen Petsyball oder was weiß ich nicht, dass ich das befürworten würde jetzt, aber besser als mal gar nicht. Wer sagt denn, dass du dein Kind immer in den Schlaf stillen musst? Sie kann es ja auch auf der Couch in der gemütlichen Atmosphäre stillen und dann nimmt der Vater es mit und macht den Rest. Ne? Also gibt es ja kein großes...
Ich glaube, dass die Geduld da so schnell am Ende ist. Also ich habe schon so oft mitbekommen, dass natürlich dann auch mal der Vater das Kind auf dem Arm hatte und es gewogen hat und so weiter und gestreichelt hat. Und dann hat es aber nicht sofort funktioniert. Und aus der Erfahrung weiß man aber, beim Stillen schläft es sofort ein oder schneller ein. Und dann wird schnell abgegeben. Also sowohl greift sich sozusagen die Mutter das Kind zurück oder sagt auch der Vater, ich kann das ja nicht und stillen ist ja, kann ich ja sowieso nicht, du musst.
Aber da muss ich auch sagen, wiederum, der Papa, in den meisten Fällen würden die Väter es machen, aber die wissen, dass die Frauen halt da so, stehen da ja schon so unter Strom. Wer würde das denn dann machen? Das habe ich halt auch total oft. Die ist halt auch oft so, dass wir es einfach gar nicht wollen. Und dann kann man es natürlich auch gar nicht erzwingen, dann ist es ja auch okay. Ne? Aber wenn man sich einmal das so bewusst macht, dass der Papa, ich meine, ihr seid gleichzeitig Eltern geworden.
Ja.
In dem gleichen Moment.
Kein Vorsprung.
Du hast keinen Vorsprung, ne? Du hast den Vorsprung, weil du halt zu Hause bist, in den meisten Fällen. Aber genau, das ist einfach nur so jetzt die Frage beantwortet, ob Stillen jetzt quasi ein Ausschlusskriterium ist. Mhm. Kann für manche sein und verstehe ich teilweise auch, aber muss nicht.
Ja, da wird ihnen ja quasi auch das Selbstbewusstsein für diese neue Vaterrolle auch irgendwie manchmal abtrainiert oder abgesprochen, ne?
Ach, voll. Also vor allem, sobald die Babys älter sind. Also ich habe natürlich viele Beratungen, wo du mit 16 Monaten, was ich gerade meinte, hat der Vater dieses Kind noch nie ins Bett gebracht. Noch nie. Die Mutter war noch nie weg. Ja. Noch nie. So. Ja. Und was für ein Signal ist das, wenn der Papa es dann mal probiert, nach 5 Minuten reißt die Mama halt das Kind wieder, weil es schneller geht bei ihr. Ja, es ist ein Selbstbewusstseins für den Papa und für die älteren Kinder. Man muss auch aufpassen. Also umso älter die Kinder und bewusster die werden, was ist das auch für ein Signal? So, Mama kann es besser, der Papa kann nichts. Genau, umso älter die Babys werden, da würde ich wirklich auch immer drauf achten.
Und das ist ja wiederum auch, also ich meine, nicht, dass man schon ein anderer Mensch sein kann, wenn man nicht ausgeruht ist, aber das stelle ich mir auch als Beziehung total herausfordernd vor. Wenn das wirklich solche Ausmaße annimmt, dass die Ausgewogenheit, die Harmonie sowieso schon brach liegt und dann noch diese kleinen Spielchen oder dieses, ja, so eine Art, ist ja fast wie ein Machtkampf. Also da könnte ich mir vorstellen, hast du auch viele Einblicke bekommen, so Beziehungsdynamiken, die gar nicht zum Lachen sind, sondern ganz traurig sind.
Ja, oder? Total traurig. Und es ist gar nicht so ein Machtkampf, würde ich gar nicht sagen, sondern man muss sich fragen, so welches Bedürfnis ist nicht erfüllt, vor allem bei den Mamas? Oder welches wollen sie sich erfüllen? Und was ich so in den letzten Jahren eigentlich rausgefunden habe für mich ist, oftmals wollen die Mamas total gesehen werden und die wollen die Aufgabe haben. Sie haben ja auch die Aufgabe. Und ist es immer noch das 60er-Jahre-Modell. Da könnt ihr alle sagen, was ihr wollt, aber ich sehe es ja in meiner Kamera. Ja, ich sehe ja, wie es läuft. Der Papa geht arbeiten, die Mama ist zu Hause. Und natürlich Wenn die Mama jetzt der Einzige ist, die oder die Einzige ist, die das Kind beruhigen kann und die Einzige, die halt leidet und so weiter, das ist einfach so, weil du gesehen werden willst, weil das ist die Aufgabe, weil was hast du sonst dann für eine Aufgabe? Ist jetzt provokant gesagt, aber das ist ganz oft ein Grund, warum sie auch nicht abgeben können, weil dann würde ja wegfallen, wofür sie da sind. Ja, das haben echt viele. Und wenn man das klar macht in der Beratung und du denkst so, ja, oh Gott, ja, wie verrückt oder das will ich eigentlich gar nicht, dann wird alles eigentlich viel einfacher.
Also im Grunde, du steigst ein über das Thema Babyschlaf, aber es ist wahrscheinlich ja auch mittlerweile auch viel mehr. Ne? Das ist ja wirklich eine Persönlichkeitsberatung dann, was auch so ja Selbstwert angeht oder alles, was damit zu tun, also kann man ja jede Schublade öffnen, die es gibt.
Ja, kann man echt. Also ich hatte zum Beispiel mein Pärchen vor ein paar Monaten vor der Kamera sitzen und dann, hi, wie geht's? Und er meinte dann zu ihr, willst du anfangen? Die so, nee, fang du mal an. Also und da habe ich schon, also man merkt halt schon direkt so, da ist schon, ne? Aber klar, mit Schlafmangel, logisch, ist man zickig. Und dann dachte ich mir nur, okay. Und die haben sich so krass gefetzt vor der vor meiner Kamera, das ging wirklich so hin und her und ich war so und dann immer so stopp. Naja, im Endeffekt habe ich gesagt, wisst ihr was, ich kann euch nicht helfen, so wird das nicht klappen mit dem Babyschlaf. Ihr müsst, kommt klar, erstmal im Groben ihr beide und dann können wir weitermachen und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht beraten.
Ja, ja. Was waren so andere Härtefälle, die du beraten konntest? Wie, wo vielleicht auch schon weiß nicht, körperlich irgendwas passiert ist bei den Müttern oder auch bei den Vätern?
Boah, ja. Also, ich überlege gerade, was für mich das Schlimme. Also, Härtefälle im Sinne von, wie die Babys einschlafen, meinst du?
Ja, oder auch, was es für Konsequenzen haben kann, wenn man einfach auf seinen Schlaf nicht kommt, wenn man darauf verzichten muss.
Ja, also im Sinne von, was Eltern machen, damit die Babys einschlafen.
Ja.
Na, weil du merkst ja, also, du tust ja Sachen, also die Sachen können so crazy sein wie sonst was, aber ich weiß ja, du machst das aus einem bestimmten Grund. Du würdest es ja nicht machen, wenn du anders weiterkämst. Und ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass eine Mama, die hatte kreisrunden Haarausfall auf beiden Seiten, weil das Kind zum Einschlafen immer bei der Mama die Haare so gedreht hat. Richtig krass. Und innerlich denke ich so, boah, wo ist deine Grenze? Und es tut mir so leid. Auf der anderen Seite denke ich mir, es hat einen Grund, warum es so weit gekommen ist. Du weißt einfach, noch schlimmer war zum Beispiel, da hat das Kind immer im Mund so bei der Mutter gemacht, zum Einschlafen. Und die hatte dann Zahnfleischbluten.
Oh.
Weil das Kind mit dem Finger da immer so reingerieben hat. Oder noch crazier, also okay, danach ist gut, aber also mein Dings war, dass das Kind, die Mama hatte keine Wimpern mehr. Ja, weil das Kind, sie hat dann so am Bett, die saß dann, lag so daneben und das Kind hat immer an den Wimpern gezogen zum Einschlafen. Also so krass, aber da denke ich so krass, also ich muss dir helfen, wir müssen was tun.
Ja.
Das macht man ja nicht einfach so, weil man Bock drauf hat, sondern weil man nicht mehr weiter weiß.
Ja.
Und so harmlose Sachen wie am Petsiball oder durch die Gegend fahren, machen ja auch Leute.
Das ist ja nichts dagegen.
Ja.
Ja, es hat viel auch damit zu tun, wo man seine eigene Grenze setzt und wo man sagt, so jetzt hier reicht's. Es
stoppt. Reicht's. Dieser gesunde Egoismus, das denke ich manchmal, fehlt vielleicht viel, weil sie denken, sie dürfen, sie haben sich für dieses Kind entschieden. Die müssen leiden, die müssen Schlafmangel erleiden und generell, ne, du darfst eigentlich nicht egoistisch sein, habe ich das Gefühl, dass viele das denken. Ich glaube, ich habe einen ziemlich gesunden Egoismus so. Ich würde sagen, so auf gar keinen Fall, weiß ich nicht, Wimpern ausziehen jetzt für mich. Ich will halt selber, ich weiß gar nicht, ich will selber diese Grenze setzen, damit ich auch selber um mich sorgen kann. Weil nur wenn ich hier Energie habe, läuft der ganze Laden Bums hier. Ja. Das bringt ja nichts, wenn ich mich völlig verausgabe, dann läuft hier gar nichts mehr.
Ja. Was war so deine persönliche Grenzerfahrung, wo du gesagt hast, so, also hier reicht es, weiter geht's nicht auf jeden Fall?
Das ist eine gute Frage.
Oder hast du schon früher den Cut gezogen?
Ja. Also jetzt an meinem Körper dran.
Ich meine, du hast ja eben gesagt, dass du dann auch Sebi reingeholt hast und gesagt hast, so, ich kann nicht mehr. Ja. Das ist ja auch schon, wenn man darauf bauen kann, dass man da einen Partner an der Seite hat, auf den man, den man reinrufen kann, der unterstützen kann, das ist ja
voll.
Schon viel wert.
Ja, voll. Ja. Ja, der ist ja dann beim selbstständigen Einschlafen üben, ne? Das hat einfach nicht funktioniert, der ist dann einfach nicht eingeschlafen, der hat dann geschrien, es war einfach wirklich so richtig, es war nicht so, wie ich es wollte. Und ja. Bei ihm hat es aber ganz gut geklappt. Danach, ne? Und das zeigt einfach auch immer wieder, was das, der Kopf und der, das Mindset, es hat einen riesen Einfluss auf den Babyschlaf. Ein riesen. Wenn du da schon reingehst und denkst so, oh, ich habe keinen Bock, das wird heute eh nichts mehr. Oder du machst so, oh, ob der heute selbstständig einschläft, ja, wird nicht funktionieren.
Ja, das ist witzig, was du sagst. Das erlebe ich auch, das habe ich auch gelebt. Also wir haben wirklich unterm Strich noch mit allem Glück gehabt, aber also beziehungsweise es gab auch immer mal Phasen, die besser, mal schlechter waren. Aber nicht so, dass ich völlig auf dem Zahnfleisch gegangen bin oder mein Mann. Aber wenn ich zum Beispiel abends noch irgendwo hin möchte, und es wäre schön, wenn heute alles nach Plan klappt, dann kann ich mir immer sowas von sicher sein, dass sie das sofort spüren und dass irgendwie nach Plan klappt. Also wirklich ich hasse das eigentlich, aber je entspannter man sozusagen da rangeht und auch so eine wohlige Atmosphäre für meine Kinder, so ist es bei uns zumindest, schafft und so normale, also so wie immer, wenn es je mehr so wohlig und muckelig wie immer ist, desto besser klappt es. Aber wenn ich irgendwas sozusagen übertragen lasse, dann checken die das.
Und in den Fällen würde ich nämlich zum Beispiel auch sagen, ich mache das so, ich gehe einfach vorher. Weißt du, was ich meine? Also ich gehe einfach früher. Ja, ja. Und ob ich dann unten noch ein paar WhatsApps beantworte oder so, aber man hat ja das Gefühl, du musstest sie noch ins Bett bringen. Ich meine, du bringst sie jeden Tag ins Bett so ungefähr. Ist ja wurscht, dieses eine Mal. Aber ich würde eher echt überlegen, wie kann ich es machen, dass ich einfach selber raus aus dieser Stresszone komme.
Und dann bringt dein Mann ins Bett oder ist es Babysitterin?
Ja, also egal.
Das ist wurscht?
Ja, die Babysitterin war so witzig. Die war jetzt vor ein paar Tagen da. Ich hatte noch so einen Rest Wein vom Wochenende, also muss Anfang der Woche gewesen sein. Und dann sehe ich bei Instagram ein Bild, was sie gepostet hat, sitzt die hier auf der Couch mit ihrem Mac, mit so diesem Weinglas, weil ich eben gesagt, trink das aus, ne, mit dem Weinglas und meinte, und hat dann so bei Insta geschrieben, bester Babysitter-Job, weil die hat die halt 15 Minuten ins Bett gebracht und hat sich dann hier hingesetzt und einfach die nächsten 5 Stunden gechillt.
Gechillt, auf schlafende Babys aufgepasst.
Ja.
Ja, das ist ja eh das Beste. Okay, also und dürfen Babysitter dann aber so Ausnahmen machen? Also die müssen dann nicht sich an den gleichen Plan halten, sondern die können ihren eigenen Plan entwickeln, oder?
Ja, ich versuche, also bei den Babysittern, da dürfen die, also sie gucken abends immer eine Folge zum Einschlafen, die beiden. Ja. Und beim Babysittern dürfen die auch mal 2 gucken. Also versuche denen dann was Besonderes dazugeben, das schon, ja.
Ja, okay. Ja, ja, so ähnlich ist es bei uns auch. Da wird dann ein bisschen aufgeweicht. Oder unterm Strich denke ich mir auch so, egal was sie noch mit denen macht.
Ja, also, Hauptsache.
Und wenn die noch eine Stunde Barbie spielt, ist mir völlig Wumpe.
Ja.
Hauptsache, die sind happy und man kann das eines Tages wieder machen. Wenn du jetzt mal so, also was mich nochmal so stark interessiert, weil ich habe mit dir ja schon einige Male über Babyschlaf gesprochen, aber was wir noch nie so richtig besprochen haben, sind so diese Auswirkungen, wie es denn ist, wenn das alles nicht vorhanden ist. Ne? Also was hat das für Auswirkungen auf mich persönlich, auf meine Hobbys, meine Freundschaften, meine Beziehung auch zu den Kindern. Also man ist ja wirklich nicht man selbst, wenn man nicht ausgeruht ist. Und das kann man sicherlich mal eine Nacht verschmerzen. Aber wenn das so über so einen langen Zeitraum ist, man ist ja wirklich ein anderer Mensch.
Ja. Ich denke das immer, wenn wir uns das antun und abends weggehen und haben die Kinder am nächsten Tag und haben einen Kater.
Ja.
Wenig geschlafen und
kann. Das ist noch viel wichtiger am nächsten Tag.
Ja, eigentlich schon.
24 Stunden durchbuchen.
Hardcore. Ja, aber ich meine, Schlafmangel oder dieser Schlafentzug ist ja auch eine richtige, waschechte Foltermethode.
Eben, ja.
Ja, das macht das zermürbt dich.
Ja.
Und wiederum andersrum, ich habe für die Techniker-Krankenkasse mal so ein. Ich wollte, dass die den Babyschlaf bezahlen und habe für die so eine Präsentation gemacht und dann habe ich ein paar Studien rausgesucht und also die Babyschlafberatung bezahlen. Und da habe ich eine Studie von der Techniker selber gefunden, die gesagt haben, dass postnatale Depressionen durch guten Babyschlaf können um 75% gesenkt werden.
Ja.
Voll verrückt, weil wenn du ein gut geschlafenes Baby hast, funktioniert auch viele andere Sachen viel besser.
Das also, glaube ich sofort. Und also postnatale Depression, auch so, also man sagt ja immer so, mit dem ersten Kind kommen auch die ersten, spätestens die ersten Beziehungskonflikte und so weiter, die werden ja einfach, es wird einfach, es gibt auch so ein anderes Thema sozusagen, das im Raum steht und es wird einfach mehr. Und ich glaube, dass das alles mit einer ruhigen Nacht auf jeden Fall schon mal besser zu bewältigen ist. Oder auch, ich sag mal, die Zärtlichkeit zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau, zwischen Mann und Mann, also zwischen den Eltern sozusagen, ist ja auch sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn das Baby nicht nur im elterlichen Bett schläft, darüber kann man ja sozusagen seine Meinung haben, aber auch noch erfordert, dass man wirklich jede Stunde aufwacht, dass man für das Kind da ist, dass man nachts auch vielleicht den Partner anmaunzt, weil der nicht hilft oder, keine Ahnung, etwas zu langsam macht oder so. Und wenn man müde ins Bett geht, hat man vielleicht auch nicht mehr so Lust auf die Zärtlichkeiten, die von der anderen Seite erwartet werden oder man auch selber eigentlich gerne hätte. Also das ist ja auch nochmal ein ganz neuer Korridor sozusagen.
Ja, wobei, ich muss sagen, das ist auch mit gut schlafenden Babys nicht... Das ist bei uns jetzt auch mit gut schlafenden Babys jetzt nicht super ausgefüllt, muss ich sagen. Also, ja.
Ja.
Ja, also generell jetzt nicht jetzt geklagt nur auf den Sex oder auf, sag ich mal, Connection oder so bezogen, die man untereinander hat. Man gibt ja so viel Verbindung und Connection zu den Kindern und ist ja einfach nur, und dann in der Nacht ist man ja einfach nur froh, wenn man weiterschlafen kann. Und wenn du dann jetzt noch unterschiedliche Biorhythmen hast, wie bei uns zum Beispiel, ich stehe gerne morgens auf und ich gehe gerne früh ins Bett und Sebi schläft gerne lang und geht sehr spät ins Bett, ja gut, dann.
Ja.
Also, dann ist ja auch schon richtig schwierig.
Hast du auch mal die Eltern, den elterlichen Schlaf so mitgecoacht?
Nee, also keine Elternschlafberatung habe ich noch nie gemacht, aber es fragen mich so viele.
Ja.
Es gibt wirklich viele Menschen, die schlecht schlafen. Sehr, ja, sehr viele. Und auch wenn du diese 16 Monate zum Beispiel ein nicht durchschlafendes Baby hast, 2-3 Mal die Nacht wach werden musst und so. Ich sag dir, bis du dich davon erholt hast, das dauert Monate, bis du überhaupt mal wieder so richtig fit bist.
Ja, krass.
Das ist nicht zu unterschätzen. Der Schlafmangel, das hat auch so viel zu tun mit, wenn du Schlafmangel hast, hast du weniger Kontrolle. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass du 1200 mehr Kalorien einnimmst, 1200 Kalorien mehr, wenn du Schlafmangel hast, weil du unkontrolliert bist. Das heißt, du willst abnehmen, während das Baby klein ist und es schläft schlecht, don't do it, es macht keinen Sinn. Du hast keine Kontrolle. Dein Immunsystem ist schlechter, du wirst öfter krank, du bist natürlich anfälliger. Ich habe jetzt nochmal überlegt, die Auswirkungen, klar, wahrscheinlich die schlechtere Connection zum Partner, wahrscheinlich sowieso, zu sich selber wahrscheinlich, dann dieses, der Kontrollverlust, ist einfach alles sehr schwer mit Schlafmangel. Wenn du einmal gut schläfst, man kennt das ja, man hat eine gute Nacht, da kann ja am Tag passieren, was wolle. Ja. Du bist eigentlich so, ach,
kriege ich schon hin. Ja, das stimmt. Es ist eigentlich im Grunde, es ist die Basis für alles. Ne? Also die vorherigen Gespräche, die wir beide geführt haben, waren ja dann immer sozusagen auch in Richtung deiner Selbstständigkeit und so weiter. Aber auch dafür, man braucht ja eben die Power, die man sich in der Nacht holt. Und ohne die geht es halt nicht. Sonst kann man auch nicht, auch wenn es sich romantisch anhört, irgendwie in der 12-monatigen Elternzeit mal eben noch ein Business aufbauen. Das funktioniert einfach nicht. Da muss man wirklich den Fokus wahrscheinlich auf andere Dinge setzen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du uns jetzt mal so durch deinen Tag mitnimmst und ein bisschen neidisch machst, wie gut organisiert ist er denn mittlerweile? Und wie alt sind deine Kinder jetzt? Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ah ja, die sind jetzt 4 und 5. Mhm. Und er wird jetzt 4, der Kleine. Das heißt, ich habe meine Selbstständigkeit gestartet, als der Kleine 3 Monate alt war. Habe ich mir die 3 Monate Elternzeit, oder also wie nennt man nochmal, die ersten 3 Monate genommen, Ruhephase. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und mein Tag ist eigentlich super strukturiert. Also die Sebi bringt die Kinder morgens immer in die Kita und dann fängt mein Tag um 8:30 hier an. Und ich tue aber wirklich, ich habe heute noch ein Instagram-Reel gedreht darüber, was meine Health-Routinen morgen sind. Also mein warmes Wasser, das trinke ich wirklich jeden Morgen. Es gibt so immer das Gleiche. Ich nehme meine Immocaps, ich nehme mein Vitamin D, immer das Gleiche. Ich mache mir hier einen Shake jeden Morgen. Kann ich auch empfehlen mit Magerquark und Früchten im Thermomix, und dann noch so ein bisschen Proteinpulver, das sind 50 Gramm Eiweiß, damit esse ich erstmal nichts morgens. Ja, so. Trinke über den Morgen und dann habe ich eigentlich relativ klare, ich mache mir meinen Plan, gucken, ob man das hier sieht, ich habe einen ganzen Monatsplan.
Ja.
Der sieht so aus.
Ja.
Das ist mein Monat, jeden Tag. Da schreibe ich jeden Tag rein, also schreibe ich am Anfang, sonntags zum Beispiel, ist mein Planungstag für die ganze Woche. Wann kommt ein Babysitter, wann holt der Sebi ab, wann hole ich ab, wann kommt meine Mutter, so. Was essen wir? Einfach so, ich habe schon, glaube ich, also das entspannt
mich einfach. Moment, Moment, was essen wir? Das sieht, es obliegt dir.
Was essen wir? Ja, Sebi und ich sitzen sonntagsabends zusammen hier im Best Case. Also sagen wir mal 3 von 4 Sonntagen und besprechen das. Und dann geht einer einkaufen.
Ach so, okay. Okay.
Aber es gibt eigentlich immer nur Nudeln mit Ei und Speck bei uns. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Also, dass man jetzt hier groß mit dem Thermi was kocht. Ja, manchmal ein Risotto, aber das ist ja schon dann.
Ja. Ach, schön, dass du auch solche Themen hast. Ihr habt die auch noch. Also, wenn meine Kinder bestellen dürften oder ihr Essen bestellen dürften, bei mir sozusagen oder bei meinem Mann, das wäre wirklich. Traurig. Ich bin froh, dass sie mittags in der Kita noch was anderes zu essen bekommen, was sie auch essen. Meine Tochter hat mir gestern erzählt, Erbsen und Mohrrüben mag sie nicht aus dem Hühnerfrikassee, habe ich dann so rausgepult. Und dann so, ja, und was habt ihr heute Mittag gegessen? Erbsen, Möhren? Ich so, Moment. Ja, in der Kita muss ich das ja essen.
Ah ja, siehst du.
Ja gut, immerhin einmal am Tag.
Ja.
Okay, zurück zu deiner Planung, zu deiner Struktur.
Ja, genau. Das ist erstmal so die Struktur, die ich so für den Monat habe oder auch sonntagsabends für die komplette Woche. Das entspannt mich einfach. Vor allem dieses Ernährungsthema. Das macht mich wahnsinnig, dieses Essensthema. Das stresst mich so ungemein. Ich habe schon viel probiert, wie ich da irgendwie rauskomme aus diesem Stressthema. Und genau, das fand ich jetzt am besten, mal sonntags zu gucken, was mache ich die Woche. Und dann, genau, das ist so über die Woche. Und für den Tag an sich habe ich auch einen Plan. Und gucke mir die Aufgaben an, die wirklich mein Business weiterbringen. Also ich mache meistens so 1-2 Aufgaben zuerst, die wirklich mir mehr Umsatz bringen. Das ist so das meine Struktur.
Und hättest du jeden Tag 2-3 Aufgaben, die für mehr Umsatz sorgen? Also es ist wirklich, oder ist es dann auch manchmal eine gleichbleibende Aufgabe, die du halt jeden Tag durchführen musst?
Ja, zum Beispiel, ich sag mal, Instagram-Stories. Mache ich jeden Tag eigentlich. Mhm. Ne? Die Instagram-Messages beantworten, meine E-Mails und so weiter, das mache ich einfach mal jeden Tag. Bleibt einem gar nichts anderes übrig. Ja, das ist was. Ansonsten wechselt es nicht immer eine Umsatzbringer-Aufgabe, die ich mache, aber ich versuche halt auch am Business zu arbeiten und nicht so krass drin zu sein, weil natürlich gibt es immer was zu tun, was man abarbeiten und so weiter machen kann. Ich versuche eben auch zu gucken, so wirklich klug drauf zu gucken, was muss jetzt wirklich gemacht werden, auch um mich nicht unter Stress zu setzen, weil ich bin ja komplett selbstständig, aber ich bin nicht selbstständig, bin ich wirklich nicht. Ich bin entspannt, aber auch nur, weil ich mir den Druck selber nicht machen will.
Hast du MitarbeiterInnen oder freie Hilfe, die du hier und da dazu buchst, oder bist es wirklich eine One-Woman-Show?
Ja, also in den Höchstzeiten habe ich 4 Minijobber.
Okay, was nehmen die ab?
Die Instagram, die Creatives quasi, die bei Canva, weil ich mag das, mir macht das keinen Spaß, muss ich sagen, so Sachen zu kreieren in Canva, das macht mir einfach keinen Spaß. Oder früher hatte ich eine Freundin von mir, hat das gemacht, die kann toll Newsletter schreiben, brauche ich jetzt aber nicht mehr, weil ich nehme nämlich jetzt ChatGPT, also der nimmt mir sehr, sehr viel Arbeit ab, muss ich sagen. Also dem quatsche ich einfach rein, was ich sagen will, einfach mein Thema und was ich darüber denke, und dann sage ich dem, bitte schreib meinen Newsletter, und dann schreibt er mir den fertig.
Ja, perfekt. Ja. Was kann man noch, also ich meine, wenn man dir auf Instagram folgt, dann kriegt man auch schon eine ganze Menge kostenlosen Content und Infos und Tipps und Hilfe. Mhm. Man kann aber, also wie gesagt, es gibt einen Newsletter, es gibt auch einen eigenen Podcast.
Ja.
Und man kann dich ja auch persönlich buchen, also beziehungsweise in Gruppen oder auch one-on-one. Kannst du nochmal erklären, wie du dich da aufgestellt hast?
Ja, man kann eigentlich alles machen. Also manche Fragen, also was ich auch übrigens interessant finde, fällt mir gerade ein, ich kriege ja auch öfter eine Mail, boah, Nina, also meine Online-Kurse kosten 199 Euro, ne?
Ja.
Das sind so 6 bis 8 Stunden. Wenn du dir hinguckst, kommst du klar. Das ist alles, was du wissen musst. Wirklich alles drin, und damit kriegst du den Babyschlaf in Griff. So, aber mir schreiben manchmal Mamas, du Nina, ich finde dich richtig toll, ich liebe deinen Content, aber 199 Euro, da muss ich erstmal meinen Mann fragen, ob er das bezahlt. Und dann finde ich auch schon wieder krass, wieder 60er Jahre, okay, sage ich ja, alles klar. Und dann schreibt sie, ja, nee, der findet das nicht für nötig. Ja, gibt es öfter. Dann sage ich, ja, okay, dann lass den das doch mal 2 Wochen machen, den Babyschlaf. Wenn ihr da noch Hilfe braucht, dann wird er mich schon buchen.
Ja.
Nee, also genau, 199 Euro kosten die Online-Kurse, und die reichen auch. Also zu 99% kommst du damit klar. Und dann mache ich noch 1:1 Beratung für Leute, die sagen, boah, nee, Online-Kurse ist nichts für mich. Mache ich auch 1:1 Beratung. Aber klar, das bindet für mich natürlich so viel Ressourcen, dass es natürlich viel teurer ist. Ist klar. Ja. Ich habe eine School-Community, also so eine Babyschlaf-Community. Das würde ich auch jedem raten. Das kostet 19 Euro im Monat und da kannst du jede Woche mit mir einen Call haben, so einen Gruppencall und deine Babyschlaffragen fragen. Das habe ich genommen. Podcast. Ja.
Bonina, also da muss ich auch noch, wo du gerade nochmal das Beispiel gesagt hast mit diesen 190 Euro beim Ehemann erfragen, ne? Mhm. Mir wird ja nochmal so krass bewusst, dass du wirklich in so einer Phase des Lebens einer Frau reinsneakst oder reingeholt wirst, die ja irgendwie auch so wahnsinnig, ja, die ist verletzlich irgendwie, ne? Also man hat gerade sein Kind bekommen, man hat sich Dinge vielleicht auch anders vorgestellt, man ist müde, man ist einfach müde und erschöpft, man geht seiner Arbeit nicht nach, die man vielleicht ja auch total geliebt hat, man bekommt dementsprechend manchmal gar kein Geld oder deutlich weniger Geld und ist nochmal in so einer neuen Abhängigkeit vom Mann, der dann auch noch sagt sozusagen, die Nächte machst du, weil ich muss morgen fit sein und arbeiten. Mhm. Und sorry, aber du machst ja sonst nichts den ganzen Tag. Also das wirst du ja wohl gerade noch hinbekommen. Jetzt mal sehr überspitzt gesagt. Ja. Aber diese Fälle gibt es ja da draußen und die hast du ja erlebt.
Ja, total. Das ist nur in unserer Bubble nicht. Also so jetzt in deiner und meiner, sage ich mal, ist es vielleicht seltener so. Aber im Grunde genommen ist das in den meisten Fällen genauso. Ja, das ist echt.
Also wirklich, in meiner Umgebung gibt es so tolle Männer, die so tolle Väter sind und die so supportive und unterstützend sind. Aber ich weiß halt auch, dass es auch anders sein kann. Mhm. Und jetzt hast du vorhin so ganz kurz angerissen, dass du, nachdem du so mitbekommen hast, dass es oft auch eine paartherapeutische Coaching manchmal hier und da ist, hast du gesagt, dass du bei Laura Marlina Seiler die Spiritual Life, Ausbildung gemacht hast. Mhm. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen drauf ein, weil ich finde das echt spannend, dass du ja dich über das Thema Babyschlaf auch noch so weiter hinweg gewagt hast oder gerade wagst. Und das Thema des Coachings noch ein bisschen größer wird im Grunde, ne?
Ja, viel größer. Ja, das wird viel, viel größer, das Thema. Vor allem, was ich da, glaube ich, mitgenommen habe, ist sehr wertfrei zu sein. Das habe ich wirklich, ich glaube, das ist mein größtes Asset. Ist eigentlich egal, was du mir erzählst, auch wenn ich denke, das ist verrückt mit den Wimpern ausziehen. Ja. Das ist ja schon wieder eine Art wertend, aber ich denke nicht, ach du Schande, was ist das denn für eine? Sondern ich denke, okay, krass, was hat sie dazu bewegt, das zu machen? Ich gucke halt voll hinter die Matrix. Und ich bewerte wirklich, egal was einer macht, ich bewerte gar nichts. Da wird ein Grund sein. Jeder hat einen Grund. Keiner macht ja irgendwas, weil er es böse meint. Das habe ich da voll gelernt. Und zum Beispiel, wenn einer an der Ampel stehst und du hupst und hupst, du Spacko, fahr weiter. Derjenige macht das ja nicht aus, weil er Bock hat, dich zu ärgern. Der hat ja irgendwas gerade. Ja, ich versuche immer zu sehen, dass das nicht gegen einen selber ist. Ich versuche immer zu sehen, derjenige wird einen Grund für irgendwas haben. So, und das habe ich in dieser Ausbildung echt total gelernt. Und sie hat mich dazu befähigt, ich bilde ja jetzt selber auch Babyschlafcoaches aus. Das ist die der größte Step nach vorne und eine ganz tolle Erfahrung. Und das habe ich auch aus dieser Ausbildung mitgenommen quasi, dass ich das machen sollte, auch andere zu befähigen. Und das ist, die sind so glücklich und es ist nämlich genau das in der Elternzeit. Du bist vielleicht nicht unabhängig und ich mache die unabhängig. Ich habe jetzt 11 Mamas quasi, mache ich gerade unabhängig und das ist mega. Ich liebe es.
Wie lange dauert so eine Ausbildung bei dir?
12 Wochen jetzt.
12 Wochen. Und kannst du sagen, wie teuer das ist? Oder ist das?
Ja. Die im Februar mache ich jetzt noch eine. Die kostet 1.900 Euro.
Ja.
Netto. Und die ist schon voll beim Abend. Man kann noch mittwochs morgens, biete ich, weil es sind so viele Anfragen, dass ich jetzt noch einen Tag mehr mache. Und im Mai biete ich die auch nochmal an. Ja. Aber für die 12 Wochen machst du alles. Ne? Wir besprechen auch ja auch Business-Sachen. Also welche Business-Tool ich nutze, mit ChatGPT zum Beispiel, welche wie ich mich vor- und nachbereite. Ich meine, theoretisch kannst du dir einfach die Game Changer angucken, dann hast du die Theorie. Aber worum es ja geht, ist, die Erfahrung zu machen. Es gibt ganz viele Live-Coachings, also ganz viel wirklich echte Beratung, Beratungspraxis, sage ich da.
Okay, das finde ich interessant. Also es geht sozusagen nicht nur darum, dass die Frauen, die dann nach den 12 Wochen fertig sind, wissen, wie es funktioniert und meinetwegen auch als Hebamme oder was auch immer so one-on-one in die Häuser kommen, sondern die können sich dann damit auch so selbstständig machen auf digitale Art und Weise, wie du es gemacht hast und kriegen von dir sozusagen deine Learnings mit.
Ja.
Ja, mega.
Das ist
mega,
richtig
mega, cool. Mega, mega. Ja, ich finde es einfach immer so interessant und spannend, mir vorzustellen, dass du dich so, das Kinderbett irgendwie der Beichtstuhl in der Kirche ist, wo wir alle gleich sind auf einmal, wo wir auf den Knien manchmal verzweifeln.
Ich habe ja auch viele Promis, muss man sagen. Also vor allem viele Profisportler, die, worüber ich ja nicht reden darf. Und ich würde so gerne. Aber ich darf es nicht. Naja. Aber du siehst halt, dass die ja wirklich alle gleich sind, auch deren Beziehung und einfach auch, was deren Probleme sind. Beim Babyschlaf sind alle gleich im Endeffekt.
Ja, genau. Das kommt irgendwie zu der Bottomline. Und was meinst du, woran liegt es, dass das so ausgerechnet Profisportler sind?
Ich glaube, dass es sich dann einmal rumspricht. Ne? Wenn du einmal Glück hast und einen hast und dann erzählen sich vielleicht viele untereinander, denke ich.
Ja. Ja. Also ich kenne auch einige, die bei dir sich Hilfe geholt haben. Und es ist wirklich, wenn es dann funktioniert, man trägt es weiter. Und es ist ja auch jeder dankbar dafür, dass er irgendeine Anlaufstelle hat, weil viele sind einfach verzweifelt. Aber es gibt eine Lösung. Du sagst, es gibt eine Lösung. Es muss nicht jeder
Kreislauf
und Haarausfall haben.
Dank dir damals, ne, mit dem Podcast damals, habe ich ja voll die Hamburger Fanbase bekommen. Das war ja verrückt. Ja,
allerdings. Hier sind wirklich alle Feuer und Flamme gewesen.
Voll.
Also aber es zeigt auch mal wieder, also es sind auch so Themen, wo man ja auch nicht immer drüber, also von den engen Freundinnen weiß ich schon, ob die Nächte gut sind oder schlecht sind, wie die Kinder schlafen. Ich habe aber auch schnell empfunden, dass es total nervig ist, wenn man so frisch gebackene Mütter irgendwie auf dem Markt oder so trifft oder auf der Straße und gleich so, na und, wie schläft das Kind?
Ja,
das ist total nervig. Und ich denke immer, wenn jemand drüber sprechen möchte, dann wird er schon drüber sprechen und der Anfang ist in jedem Fall irgendwie anstrengend. Ja. Manche sind auch, also manche wollen auch gar nicht so genau explizit drüber reden. Ja. Und außerdem ist es ja auch oft so, es kann ja 3 Wochen lang super sein und dann ist danach die Hölle los.
Ja, ist auch so.
Das ist ja immer Momentaufnahme. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Wir hören sowieso, da bin ich mir ganz sicher. Und mach's gut. Ciao, Nina.
Ciao, ciao. Danke für alles.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Bewertet ihn unbedingt, ganz wichtig. Folgt unserem neuen Instagram-Kanal, echtemamas.ehrlichgesagt. Da wollen wir nämlich ganz separat für diesen Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen und kommentiert und liked, was das Zeug hält. Wünscht euch Gäste und Gästinnen, die uns durchs Schlüsselloch gucken und auch hören lassen sollen. Und teilt in eure Stories, wie und wo und wann ihr diese Folge hört und ob sie euch gefallen hat. Und nicht vergessen, verlinkt uns natürlich. Das würde mich total freuen. Bis nächste Woche bei Ehrlich gesagt, eure Nora.